Jesus, das ist Wahnsinn, dass wir mit dir so vertraut sein dürfen, dem Schöpfer dieses Universums, dem großen Gott. Und wir kleine Würmchen, wir kleinen Menschen. Und trotzdem liebst du uns. Trotzdem hast du uns in deine Familie gerufen und du nimmst uns wahr. Du willst mit uns Gottesdienst feiern. Du willst mit uns das Leben feiern und leben in allen Höhen und Tiefen. Danke dafür. Das ist das Beste, was uns passieren konnte, dass wir dich gefunden haben, beziehungsweise dass du uns eingesammelt hast. Danke dafür. Und wir bitten dich, dass du redest zu uns heute Morgen durch dein Wort, dass du uns klar ins Herz hineinsprichst, dass wir verstehen, was du über uns denkst und wie wir in der Beziehung mit dir fester werden. Amen. Wir setzen unsere Predigtreihe fort. Wir haben ja gerade gestartet mit Glauben wozu. Und letztes Mal hat Uli Hertha gepredigt darüber, dass Glaube vernünftig ist, dass wir uns Gedanken machen dürfen und sollen über den Glauben und dass der Glaube dem Verstand standhält. Ja, sogar durch das Nachdenken der Glaube noch viel lebendiger und klarer wird für uns. Denken ist kein Widerspruch zu Glauben. Im Gegenteil, das gehört zusammen und dieses Nachforschen, dieses scharfsinnige Nachdenken bringt uns Gott näher. Glaube ist vernünftig. Und heute machen wir weiter mit dem Thema, wozu glauben? Weil er Sinn gibt. Glauben wozu? Weil er Sinn gibt. Weil er Sinn gibt. Eine weltweite Studie hat herausgefunden, dass 3/4 der Weltbevölkerung sich wirklich oft oder zumindest manchmal Gedanken machen über den Sinn des Lebens. Weltweit. Das variiert ein klein wenig. In Zentralafrika sind es 89%, die gesagt haben, dass das öfter bei ihnen der Fall ist. In Asien 76%. Aber das ist etwas, was in uns drinnen steckt als Menschen. Über den Glauben nachzudenken und vor allem über den Sinn des Lebens nachzudenken. Und das ist der Unterschied von Menschen zu allen anderen Lebewesen. Wir können über unsere Existenz nachdenken. Warum bin ich da? Wozu bin ich da? Das ist etwas, was die Tiere, was andere Lebewesen nicht tun. Wer von euch hat denn schon über den Sinn des Lebens nachgedacht? Und wer tut es denn öfter oder manchmal? Das würde mich jetzt auch interessieren. Sind wir weltweit im Rahmen? Ja, vielleicht sind wir hier bei 60%. Okay. Sehr gut. Bei mir kommt die Frage auch immer wieder. Ich hinterfrage mich immer mal wieder, ob das Ganze nur eine Bubble ist, in der ich drin bin. Oder ob das wirklich so ist. Ob das mit dem Sinn des Lebens, den ich in Jesus gefunden habe, auch stimmt. Ich weiß noch, wo ich zwischen 13 und 16 war, war das eine sehr intensive Zeit, wo ich darum gerungen habe, wo ich wissen wollte, was ist der Sinn des Lebens und macht das mit Jesus Sinn. Und das war für mich eine klare Entscheidung und ich komme zum Glück immer wieder zu dem gleichen Punkt. Aber es ist gut, nochmal drüber nachzudenken. Wir müssen geschärft durchs Leben gehen, wir müssen uns immer wieder auch vergewissern, bin ich noch on track, bin ich noch auf diesem Weg oder hat sich das verflüchtigt und lebe ich einfach nur den Alltag? Das wäre das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, am Ende des Lebens anzukommen und festzustellen, ich bin nicht da, wo ich hin wollte. Ich habe den Sinn des Lebens verpasst. Ich habe einen Zeitungsartikel letzte Woche gelesen, vielleicht haben Sie den auch gesehen, habt ihr den auch gesehen, da waren mehrere Artikel in der gleichen Richtung, da investiert ein Senior 170.000 Euro in Geldgeschäfte, die ihm angeboten wurden. Und dann stellt sich heraus, das war alles Betrug. Und der Arme hat auch noch Geld aufgenommen, um zu investieren, weil ihm gesagt wurde, du kriegst da viel mehr, als was du gerade investierst. Und dann zu merken, boah, alles weg. Und nicht nur bei Null, sondern auch noch im Minus. Eine Katastrophe. Das darf uns nicht passieren mit unserem Leben. Das wäre das Super-GAU. Wichtig ist es, immer wieder Bilanz zu ziehen. Was meinen wir eigentlich, wenn wir über den Sinn des Lebens reden? Da gibt es zwei Nuancen. Das eine ist, dass wir über den Ziel und den Zweck nachdenken. Also was ist die Absicht von diesem Leben? Welchen Sinn hat es jetzt noch, dass ich mich anstrenge? Ist zum Beispiel so eine Frage, die wir uns manchmal im Alltag stellen. Und die zweite Nuance ist die Bedeutung vom Leben. Die Bedeutung des Lebens. Was ist der Sinn im Sinne der Bedeutung des Lebens? Welcher Sinn steckt hinter den Worten von dem, was ich gerade rede oder was man liest? Was bewirke ich Sinnvolles im Leben? Ich glaube, die Frage stellen wir uns immer wieder. Wenn Menschen sagen, dass ihr Leben sinnlos scheint, dann heißt es nicht, dass sie keine gute Arbeitsstelle haben oder keine Familie haben oder keine Freunde oder nicht in Urlaub gehen können. Die Frage ist, wofür das Ganze? Steckt da Sinn drinnen in dem, was ich tue? Ist da Bedeutung drin? Und die Antwort, so wie wir das beantworten, diese Sinnfrage, ist unterschiedlich. Ein Schulfreund von mir zum Beispiel, der hat damals, guter Schulfreund, gesagt, mein Ziel, mein Sinn ist es, dass ich mal berühmt werde, dass ich etwas Außergewöhnliches leiste und mal eine Statue von mir aufbaut. So nach dem Motto, dass ich unvergessen werde. Ja, das war sein Ziel. Wir haben leider nicht mehr so viel Kontakt, um mal rauszuhören, was geworden ist. Oder manche beschließen einfach, ich möchte ein guter Papa sein, gute Eltern sein. Das ist der Sinn meines Lebens. Oder ich möchte gerne benachteiligte Jugendliche investieren, in Soziales oder in Politisches, irgendwo mich engagieren. Das ist mein Sinn. Man kann in den gewöhnlichen Aufgaben des Lebens einen tiefen Sinn erkennen, das ist wahr. Aber man hat deswegen nicht gleichzeitig eine Antwort auf die existenzielle Frage des Sinn des Lebens im Ganzen. Was bei diesen Zielen auffällt, die ich gerade eben genannt habe, ist, dass wir sie selber definieren. Wir geben uns selber den Sinn in diesen Dingen oder auch die Gesellschaft gibt ihn uns oder der Zeitgeist, unser Umfeld. Aber was, wenn wir nicht mehr den benachteiligten Jugendlichen helfen können, weil wir krank sind? Was, wenn wir in die Kinder investiert haben, dass sie groß werden und dann interessieren sie sich gar nicht so für uns? Wo wir gedacht haben, hey, die Beziehung geht genauso intensiv weiter. Was, wenn ich auf die Rente zugehe und merke, ich habe noch gar nichts Außergewöhnliches gemacht und die Statue ist immer noch nicht da? Dieser Sinn, den wir uns geben, der steht und fällt mit uns, mit unserem Wohlbefinden, mit unserer Gesundheit, mit unserer Energie. Steht und fällt auch mit der Politik um uns herum, die auch unser Leben beeinflusst, mit der Umwelt, mit vielen Faktoren. Damit haben wir aber immer noch nicht die existenzielle Frage nach dem Sinn des Lebens, die andauernde, die über dieses Leben und mein Umfeld hinausgehende Frage geklärt. Es gibt ein sehr interessantes Buch in der Bibel, wo es nur um den Sinn des Lebens geht. Es wird leider selten gelesen. Das ist so ein bisschen versteckt im Alten Testament, das Buch Prediger. Vom schlauesten Menschen der Welt geschrieben, außer Jesus. Aber das heißt, es gab vorher keinen Schlaueren und hinterher keinen Schlaueren als ihn. Und dieses Buch beginnt mit einem Aufschrei. Alles ist sinnlos, völlig umsonst. Und manche kennen noch diese Luther-Formulierung, wie es da wörtlich heißt. Alles ist sinnlos. Es ist Haschen nach Wind. Es ist ein Hinterherjagen nach etwas, was man nie greifen kann. So fängt dieses Buch an und setzt sich mit dem Sinn des Lebens auseinander. Und der Salomo macht dann mehrere Experimente. Er sucht den Sinn des Lebens auf verschiedene Art und Weise. Er taucht ein in die Wissenschaft, in sinnliches Vergnügen, in Reichtum und Erfolg und schaut, ob der Sinn des Lebens darin zu finden ist. Ich möchte kurz mit reingehen in Wissen. Da heißt es in Kapitel 1, und ich richtete mein Herz darauf, in Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel getan wird. Und dann sein Fazit, ich sprach in meinem Herzen und sagte, ich habe die Weisheit vergrößert und vermehrt. Mehr als jeder, der vor mir in Jerusalem regierte. Und mein Herz hat in Fülle Weisheit und Erkenntnis geschaut. Doch erkannte ich, dass auch das nur ein Haschen nach Wind ist. Denn je größer die Weisheit, desto größer der Kummer. Und wer sein Wissen vermehrt, der vermehrt auch seinen Schmerz. Das Ansammeln von Wissen ist nicht gleich, den Sinn des Lebens zu finden, die Sinn des Lebensfrage zu klären. Und dann wendet er sich dem Vergnügen zu mit allen Sinnen, dem Reichtum, dem Erfolg. Da heißt es im zweiten Kapitel, ich sagte mir, ich will es mit den Freuden des Lebens versuchen. Ich nahm mir vor, mich mit Wein aufzuheitern. Ich schuf große Dinge, ich baute mir Häuser und pflanzte Weinberge. Ich legte Ziergärten und Parks an für mich und pflanzte sie mit Obstbäumen aller Art. So ein bisschen an Frankreich, an die Schlösser gedacht. Ich baute große Teiche, um den Wald mit seinen jungen Bäumen zu bewässern. Zu den Knechten und Mägden, die schon seit meiner Geburt in meinem Haus lebten, erwarb ich noch weitere hinzu. Ich besaß größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem regiert hatten. Meine Schatzkammern füllten sich mit Silber und Gold, mit Schätzen aus anderen Königreichen. Ich ließ Sänger und Sängerinnen an meinen Hof kommen und hatte alle Frauen, die ein Mann sich nur wünschen kann. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten, und ich erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte und wie hart ich dafür arbeiten musste. Und ich erkannte, alles war letztlich vergebens. Als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Salomo lässt es krachen. Er versucht alles. Wir wissen es, er hat 1000 Frauen gehabt. Er hat alle Vergnügungen ausprobiert. Er hatte Reichtum ohne Grenzen. Er hatte Anerkennung, Erfolg, Bauwerke, die er gebaut hat zu der Zeit. Unter anderem ja auch den Tempel. Aber das alles ist nicht von Dauer, merkt er. Das ist nicht beständig. Wenn es drauf ankommt, verpufft es. Wenn das Leben eine andere Wendung nimmt. Spätestens, wenn der Tod kommt, war es das. Was bleibt da übrig? Erfolg ist schön, aber die Freude nur kurzfristig. Immer wieder das gleiche Fazit von ihm, sinnlos. All diese Dinge sind sinnlos. Und seine Erkenntnis ist, alles, was ich innerweltlich probiere, alles, was ich versuche, in meinem persönlichen Kontext, in meinem Umfeld an Sinn zu finden, das reicht nicht. Da finde ich ihn nicht. Und die Schlussfolgerung ist, es muss einen Sinn geben, der außerhalb von mir liegt, der außerhalb dieser Welt ist, der außerirdisch ist sozusagen, außerweltlich. Und diese Erkenntnis leuchtet schon mal kurz auf im 3. Kapitel. Und da geht er aber nur kurz drauf ein, um dann später ein Fazit am Ende des Buches nach 12 Kapiteln Sinnsuche zu finden. Dann Kapitel 3 heißt es, Gott hat die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt. Nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, von Anfang bis zum Ende. Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet. Salomo entdeckt, dass da eine Sehnsucht in uns Menschen drin steckt. Dass Gott da etwas reingelegt hat in uns, wo es so für ihn tickt. Wo wir merken, außerhalb dieser Welt, außerhalb meiner Existenz, da ist wer. Da ist wer, auf den ich mich ausrichten soll. In unserem Herzen, da ist wie so ein Loch angelegt von Gott. Das hat er absichtlich gemacht. Dass wir klar haben, wir sind noch nicht komplett. Uns fehlt etwas, beziehungsweise jemand. Er fehlt uns. Und das Interessante ist, dass wir versuchen, dieses Loch mit allem Möglichen zu stopfen. Der Salomo beschreibt, wie er es stopfen wollte. Mit Reichtum, mit Sinneserfahrungen, mit Erfolg. Aber das passt hier nicht rein. Das füllt es nicht aus. Was es braucht, ist, dass wir mit Gott verbunden werden. Er ist genau das Teil, was uns fehlt. Er ist genau derjenige, der das ausfüllt, diese Sehnsucht, die in uns drin steckt. Erst dann sind wir komplett in der Verbindung mit ihm. Vorher werden wir nicht komplett sein. Diese Welt kann das nicht lösen. Wir brauchen eine außerweltliche Erfahrung, eine außerirdische. Wir brauchen Gott, dass er in unser Leben hineinkommt. Und das hat er gleich am Anfang so angelegt. Das hat er raffiniert gemacht bei der Schöpfung. Da heißt es ja, dass er uns zu seinem Bild geschaffen hat, zu seinem Gegenüber, zu seinem Pendant, zu dem, der mit ihm korrespondiert. Wir sind Menschen, die in Korrespondenz mit ihm stehen müssen, die mit ihm verbunden sein müssen. Dann sind wir erst komplett. Das ist von Anfang an in uns angelegt. Und wir sehnen uns nach einem Sinn, der außerweltlich ist, der ewig ist, wo wir wissen, das vergeht nicht, das geht weiter. Das ist auch nach dem Tod nicht zu Ende. Der Sinn unseres Lebens ist es, mit Gott zu connecten, mit ihm verbunden zu werden, mit dem Ursprung und dem Ziel des Lebens. Aber wie entsteht diese Verbindung zu Gott konkret? Salomo sagt im Grunde, richte dein Leben auf Gott aus, häng dich an ihn, wie dieses Herz hier. Mach ihn zum Mittelpunkt deines Lebens, zum Zentrum deines Lebens. Der Sinn des Lebens ist, mit Gott zu leben, ist eine Person, ist eine Beziehung, die über diese Welt hinausgeht. Aber die Worte von Salomo, die irritieren ja auch. also mich zumindest. Da ist die Rede von Furcht Gottes. Da heißt es, Gott hat die Sehnsucht nach ihm in unser Herz gelegt, dass man ihn fürchtet. Und dann am Ende seines Buches, als er Bilanz zieht, das schreibt er, das Endergebnis des Ganzen lautet, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das soll jeder Mensch tun. Also gerecht leben. Das tun, was vor Gott richtig ist. Nur so passen wir zu Gott, wenn wir ihn respektieren und wenn wir ihm gemäß leben. Und das klingt natürlich schon ein bisschen irritierend. Jetzt gibt es andere Übersetzungen, die sagen, begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Klingt schon ein Tick besser als das mit dem fürchte Gott. Aber man spürt schon, da liegt ein Druck auf uns Menschen. Da liegt ein Druck auf uns, dass das klappt. Und das weiß Gott. Schon im Alten Testament, als er die 10 Gebote gibt und die anderen Gebote, gibt er direkt im Anschluss daran die Opfergebote und sagt, hey, wenn es schief geht und es wird schief gehen, dann habt ihr hier Vergebung und Gnade von mir, wenn ihr sie sucht, wenn ihr sie wollt. Es war klar, dass diese Verbindung zu Gott nur funktioniert durch Gnade und durch Vergebung. Aber Israel hat es ständig vergessen. Sie dachten, sie müssten perfekt vor Gott sein, aber das müssen sie nicht. Sie müssen demütig vor Gott sein. Sie müssen wissen, dass sie aus seiner Gnade leben. Und immer wieder die Einladung Gottes, kehr um, komm zurück. Das ist das, wonach ich mich sehne, nicht nach Perfektion, sagt Gott. Paulus schreibt im Neuen Testament später, wie er diese Gnade Gottes auch ausgeblendet hat in seinem Leben. Er hat genauso nach dem alttestamentlichen Prinzip gelebt, Ärmel hochkrempeln, mach es Gott recht. Es war nicht Gottes Idee, aber die Menschen haben es so interpretiert. Und nachzulesen ist es in seinem Brief an die Philipper, Kapitel 3. Und da möchte ich gerade ein bisschen was draus vorlesen. Da blickt Paulus zurück, wie es bei ihm war. Ich hätte allen Grund gehabt, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen, sagt er. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte das noch viel mehr. Und dann zählt er einige Dinge auf. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit reinen hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Korrekt gelebt, aber an Gott vorbeigelebt. Paulus beschreibt, wie er religiös war, wie er geeifert hat, wie er Gott gefallen wollte, alles richtig machen wollte. Und er hatte gehofft, wenn er die Ärmel hochkrempelt, dann connectet er mit Gott, dann passt es. Diesen Weg beschreiten übrigens alle Religionen. Da ist klar durch dieses Loch in uns, es gibt einen Gott oder Götter oder ein höheres Wesen, also zumindest mal etwas Jenseitiges. Und mit dem Jenseitigen möchte ich in Kontakt kommen. Aber das muss größer sein, das muss reiner und schöner sein, als ich es bin. Also muss ich mich anstrengen, um diesem Wesen oder wie auch immer gerecht zu werden. Und das funktioniert nicht. Und dann zieht Paulus Bilanz und dann sagt er, ich habe es begriffen, was den Unterschied macht. Und das ist das Evangelium, die frohe Botschaft des Neuen Testamentes, die er lebt und die er weitergibt. Er sagt, genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, mein Herr, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll oder Dreck, und das Wort heißt sogar Kot. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Inzwischen hat Paulus verstanden. Da hat einer geliefert. Da hat einer die Ärmel hochgekrempelt. Aber das war nicht ich. Das war Jesus Christus. Und er schenkt mir seine Gerechtigkeit im Tausch für meinen Müll, den er ans Kreuz nimmt. Das ist das große Wunder. Seine Gerechtigkeit. Christus ist im Prinzip der Connector sozusagen. Er ist die Verbindung zu uns. Jesus ist es, den wir brauchen. An ihn müssen wir uns hängen. Dann hängen wir an Gott. Dann sind wir mit der Ewigkeit, mit der jenseitigen Welt, mit dem lebendigen, ewigen Gott verbunden. Das ist das Geheimnis, Jesus allein. Das ist das, was Paulus entdeckt hat. Er hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Und deswegen sagt Paulus, der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, dass ich mit ihm verbunden sei. Mit Jesus steht und fällt unser Leben. Jetzt passt es zusammen, Gott und wir, weil Jesus uns verbunden hat. Er ist der Connector sozusagen. Gott macht alles. Er pflanzt die Sehnsucht in unser Herz nach ihm, dieses Loch, und er schickt Jesus, um das Loch auszufüllen. Wow. Alles er. Und dann staunt Paulus. Und dann wird er diese Ehrfurcht plötzlich deutlich. Wow. Hammer. Was Gott getan hat, was Christus getan hat. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anders verlassen würde, nur verlieren würde. Jesus Christus, Ehrfurcht vor Gott, da ist sie jetzt, dieses Staunen. Nicht mehr die Angst vor Gott, sondern ein dankbares Staunen. Ein Wissen, eigentlich Welten, aber jetzt verbunden. Jesus kümmert sich allumfassend darum, dass wir bei Gott den Sinn unseres Lebens finden. Und Paulus staunt über diesen Lebenssinn. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde ich auch, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Für Paulus ist klar, Glaube gibt Sinn. Der Glaube an Christus gibt Sinn. Er hat einen Sinn gefunden, der über dieses Erdenleben, über den eigenen Sinn, den wir uns geben und andere uns geben, hinausgeht. Und in Jesus ist es eine Garantie, dass wir mit ihm in Ewigkeit verbunden sind. Im Epheserbrief erklärt Paulus das einmal. Er sagte, Christus ist das Haupt der Gemeinde. Der Körper sind wir sozusagen. Und wenn der Kopf durch ist sozusagen, wenn der auferstanden ist, wie bei der Geburt, wenn der draußen ist, der Kopf, dann flutscht der Rest nach. Und das ist unsere Hoffnung, das dürfen wir wissen. Wir werden hinterhergehen. Der Kopf ist schon durch. Jesus ist schon drüben. Und deswegen sein Bestreben, Jesus immer mehr kennenzulernen, wie es hier heißt. Und kennenlernen ist im Griechischen mehr als nur wissen, ah, guck, der tickt ja so. Sondern kennenlernen ist, eine intime, persönliche Beziehung zu haben. Jemanden zu lieben, mit jemandem eng verbunden zu sein. Das ist mit Kennenlernen im Neuen Testament gemeint. Und dieser Glaube gibt Sinn. Der gibt Sinn über den Tod hinaus. Und der gibt Sinn im Leid. Paulus sitzt gerade im Gefängnis, als er diesen Brief an die Philipper schreibt, wahrscheinlich in Rom. Und wahrscheinlich geht's auf sein Ende zu, irdisch gesehen. Und deswegen auch nochmal diese Reflexion. Was macht Sinn? Und wie dankbar ist, dass er diesen Sinn bei Gott gefunden hat, den Sinn seines Lebens. Krass, diese Haltung von Paulus. Nicht nur, ich nehme das Gute von Gott. Oft ist es so, folge Jesus nach und dann wird alles gut in deinem Leben. Das hört man manchmal oder denkt man manchmal, bildet sich's auch ein. Ja, es wird gut im Sinne von, wir haben den Sinn des Lebens. Wir sind mit Gott verbunden und er tut auch vieles in unser Leben hinein investieren. Aber es heißt nicht, dass alles Leid nicht mehr da ist. Auch in unserem Leben. Paulus sagt sogar, Leid gehört dazu. Wenn Christus gelitten hat, warum soll ich dann nicht leiden? Das passt doch gar nicht. Ich bin bereit, ihm zu folgen, auch im Leid, auch in den Sachen, die nicht gut sind an dieser Welt. Und ich bin bereit, auch mit ihm weiterzuleiden, weil ich mir sicher bin, dass Christus immer noch leidet. Er hat eine große Freude über vieles auf dieser Welt, aber er hat auch einen großen Schmerz, nach wie vor. Und wir als seine Vertreter hier spüren auch seinen Schmerz, solidarisieren uns mit ihm und werden damit hineingenommen. Das ist auch Teil dessen, warum wir nicht leidunabhängig hier unterwegs sind. Aber er sagt an anderer Stelle, dieses Leid fällt nicht ins Gewicht. Wenn ich überlege, was da kommt an Herrlichkeit, an Ewigkeit, an Schönem, dann ist das ein klitzekleiner Knäuel von nichts. Der Sinn des Lebens, den Paulus gefunden hat, kann nicht durch den Tod und kann nicht durch Leid zerstört werden, egal was passiert. Warum? Er hängt nicht in der Luft, sondern er hängt an Jesus dran. Er hängt an Gott. Auch im Leid hängt er an ihm. Ja, das kann man gerne mal musikalisch untermalen. So eine schöne, wichtige Botschaft. Das ist das größte und stärkste Zeichen, dass das Glaube Sinn gibt. Dass er im Leid funktioniert. Dass er im Leid Frieden gibt. 1873 ereignete sich eine ziemlich große Tragödie, die für einen Liederschreiber dazu geführt hat, eins der schönsten und bedeutungsvollsten Kirchenlieder zu schreiben. Ich glaube, ich habe schon mal irgendwann erzählt von dem Anwalt Horatio Gates Spafford aus Chicago. Er hatte bereits einige Schicksalsschläge erlitten. Bei dem großen Stadtbrand von Chicago war fast sein ganzer Besitz kaputt gegangen, sein Vermögen, hat seine Familie damals retten können und jetzt wollten sie eine Auszeit machen in England. Er ist nochmal aufgehalten worden geschäftlich, also hat er seine Frau und die 4 Töchter vorgeschickt, dass sie schon mal vorfahren mit dem Schiff damals. Und dann kommt die Nachricht, ein kurzes Telegramm, saved alone, bin allein übrig oder gerettet von der Frau. Die 4 Töchter ertrunken. Es gab einen Clash zwischen 2 Schiffen und es ging alles so schnell, dass sehr, sehr viele Menschen damals ihr Leben verloren haben, nur diese Frau gerettet wurde. Und als Spafford dann einige Tage später mit dem Schiff nach England fährt, da zeigt ihm der Kapitän die Stelle, wo das etwa ist. Und da komponiert er ein Lied, da über dieser Tiefe des Meeres. Und viele kennen das. It is well with my soul. Mir ist wohl in dem Herrn. Wie kann man das sagen? In so einer Situation, an der Stelle, wo man seine Familie verloren hat. Das geht nur durch diese Verbindung zu Gott. Das geht nur, weil er an Gott dranhängt. Sonst würde das nicht funktionieren. Denn du hängst sonst in der Luft, du bist sonst verloren. In den dunkelsten Stunden unseres Lebens hängen wir an Gott. Und das ist unser Trost. Und das zeigt, wie sinnvoll der Glaube ist, wie er uns Sinn gibt, dass es echt ist, dieser Glaube an Christus. Glaube wozu? Weil er Sinn gibt. Dieser Glaube an Jesus macht Sinn, weil er nicht von uns selber definiert wird, der Sinn des Lebens, sondern weil er von außen in unser Leben reingetragen wird und weil wir uns außerhalb unserer kleinen Welt festmachen. Der Sinn liegt in Gott. Und in Jesus tritt Gott aus dieser Verborgenheit heraus und connectet mit uns. Er schafft diese Verbindung, er schafft diese Voraussetzungen für die Verbindung, dass er uns seine Gerechtigkeit schenkt und unseren Mist wegnimmt, unsere Ungerechtigkeit. Und er lässt uns ehrfürchtig staunen, was er getan hat. Er schenkt einen Sinn, der dem Leid und dem Tod standhält. Ein unkaputtbarer Sinn des Lebens. Wow, wie reagieren wir darauf? Ist das etwas, wo wir jetzt im Kopf sagen, ja, schön, jetzt habe ich wieder verstanden, dass es Sinn macht? Oder ist es etwas, wo wir sagen, ich möchte dringend in die Connection investieren. Ich möchte dringend meinen Fokus noch viel mehr auf Jesus setzen, damit ich fest bin mit ihm. Vielleicht gibt es auch Leute hier aus unserer Mitte, die sagen, hey, ich habe schon vieles gehört, aber ich habe das noch nie gemacht, dass ich hier connecte, dass ich mich einklicke. Das ist das Einzige, was wir tun müssen. Alles hat Jesus getan. Wir müssen nur Ja sagen. Gott schnappt sich keinen und klickt den hier einfach rein. Die Freiheit haben wir, uns einklicken zu lassen. Aber alles hat er dafür getan. Das ist das eine. Und dann auch einfach die herzliche Einladung. Wenn jemand sagt, das möchte ich machen, gerne auch nach dem Gottesdienst auf mich zugehen oder andere aus der Gemeinde, wo ihr wisst, dass die mit Jesus unterwegs sind oder hier in die Gebetsräume gehen, macht das fest mit dem Zeugen. Das ist das Beste, was wir tun können. Unseren Sinn in Jesus festmachen. Und das andere ist, wenn ihr sagt, ich möchte noch mehr darüber ringen, ich möchte noch mehr wissen, meldet euch spontan zum Glaubenskurs ein. Wir haben ein Crashkurs-Wochenende, jetzt nächstes Wochenende, Freitag bis Sonntag. Da geht es genau darum, will ich das? Verstehe ich das? Ist das dran für mich? Und das andere ist Mut, mit Leuten über den Glauben im Gespräch zu sein. Mit Nachbarn, mit Freunden. Denn 75% weltweit machen sich Gedanken über den Sinn des Lebens. Immer wieder zumindest, manchmal oder oft. Sie haben eine Sehnsucht in ihrem Herzen, von Gott reingelegt. Das heißt, ihr kommt dann nicht mit Marsmännchen oder irgendwas Verrücktem, sondern ihr kommt mit etwas, wonach sie sich sehnen. Vielleicht in dem Moment nicht gerade empfänglich, weil sie mit anderen Sachen beschäftigt sind. Aber es gibt genug Menschen um uns herum und mit denen müssen wir zusammenkommen. Und da können wir auch für beten, die genau darauf warten, dass endlich dieses Loch gefüllt wird in Jesus. Sie möchte uns Mut machen, mutig rauszugehen, wenn wir den Sinn in Jesus gefunden haben für unser Leben, das nicht für uns zu behalten. 75% der Menschen machen sich Gedanken, sie warten darauf. Wir gehen, okay? Der Friede Gottes, der höher ist als alles menschliche Verstehen, als unsere Gefühle, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.